Ja, liebe Geschwister, es soll um Alltagsevangelisation gehen. Und ich vermute mal, dass Sie schon wissen oder zumindest ahnen, was das ist, was das sein könnte. Viel spannender auch als die Frage, was sich denn hinter diesem Begriff verbirgt, ist dann letztlich die Frage, ob wir es auch tun. Also wie wir es denn umgesetzt bekommen. Dazu aber später. Weil das Oberthema der ganzen Mitarbeitertagung hier haben, die Verkündigung im 21. Jahrhundert ist, will ich auch ein bisschen über Evangelisation grundsätzlich sprechen. Ich habe drei Themenblöcke, nämlich der erste ist die Evangelisation als Veranstaltung, der zweite die Alltagsevangelisation des CVM oder durch den CVM und die dritte ist dann die Alltagsevangelisation des Einzelnen. Und eigentlich ist ja klar, dass diese Pyramide sich von unten aufbaut. Also das Alltagsevangelisation des Einzelnen ist das breiteste und sozusagen die Basis, auf der sich dann die anderen Dinge aufbauen. Und normalerweise würde man so ein Thema auch von unten her angehen. Ich habe aber gestern Nacht oder heute früh, als die anderen Nordic Walking gemacht haben, mich entschieden, das nochmal umzustellen und vielleicht in der Anne von oben einzusteigen. Damit wir ganz am Schluss bei der Frage bleiben, die mir ja eigentlich als Thema aufgegeben ist und die dann vielleicht auch ins Gespräch an den Tischen oder im Plenum oder wie auch immer hineinmündet. Was heißt das jetzt für mich selber und für meinen CVM Alltagsevangelisation? Erstens, also die besondere Evangelisation, die Evangelisation als Veranstaltung und die wird gebraucht. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Wir brauchen die besondere Evangelisation in unserem Land. Pro Christ mit Ulrich Pazani, Jesus House, wie ich finde, ganz faszinierend, das Modell, das sich die Kollegen da ausgedacht haben, 2010 ein Jesus House regional mit, weiß ich nicht, 200 verschiedenen Predigern oder so, die dann überall sozusagen für regionale, lokale Jesus House Wochen Also, Jesus House 2010 regional, ich weiß nicht, ob das hier schon kommuniziert wurde, weitergegeben wurde, wo man sozusagen eine Jesus House Woche vor Ort durchführt mit einem Prediger, den man dazu buchen kann. Da gibt es so einen ganzen Pool von Jesus House Predigern. Ich denke, dass das auf der Homepage von Jesus House sicher abgerufen werden kann. Und dann 2011 ein klassisches Jesus House sozusagen mit Matthias Clausen aus Greifswald, zentral und dann mit der Möglichkeit der Satellitenübertragung. Aber auch vieles andere, was wir im Laufe eines Jahres machen können, im Zelt, in der Schulaula, in der Stadthalle, wo auch immer. Evangelisation als Veranstaltung, klassisch sozusagen. Und es gibt viele begabte Evangelistinnen und Evangelisten und wir dürfen ihren Dienst für unseren Ort und unsere Region gerne in Anspruch nehmen. Weil das nicht mein Hauptthema ist, will ich mich auf zwei Aspekte konzentrieren. Und der erste ist in gemeinsamer ökumenischer Verantwortung. Ich glaube, wahre Evangelisation gelingt eigentlich nur in gemeinsamer ökumenischer Verantwortung. Jetzt muss man sich nicht an den Begriff ökumenisch zu lange aufhängen, weil es gibt immer einige, bei denen dann rote Lämpchen angehen und sagen, oh, Ökumene, das ist ja was Gefährliches oder so. Und die bösen Katholiken, erstens sind die nicht so böse, also zumindest die meisten nicht. Und zweitens kommt ja immer darauf an, wie ich diesen Begriff nochmal in der Praxis fülle. Ich will versuchen, das zu erklären. Als ich ehrenamtlich noch mitgearbeitet habe im CVM in Bielefeld, da haben wir 1986 oder 87, ich weiß nicht mehr genau, eine große Evangelisation gemacht anlässlich eines Jubiläums. Und da haben wir 2-3 Jahre dran geplant und gearbeitet, 100.000 D-Mark umgesetzt dafür, war viel Geld damals für einen relativ kleinen Ortsverein, mit Kinoreklame und die ganze Stadt plakatiert und haben gesagt, können wir auch nicht in der Kirche machen, können wir auch nicht bei uns im Haus machen, haben wir eine Großdiskothek gemietet dafür, die größte, die es in Bielefeld gab. Und sind da hingegangen mit einer Band und einem guten Prediger und haben das Ding auch voll bekommen. Aber wir haben alles alleine gemacht. Das war ja unsere Evangelisation und wir wollten das machen und wir wollten ja auch den Nutzen davon haben, wenn es den Nutzen gibt, dass wir hinterher mehr Leute sind im Jugendkreis oder wo auch immer und so fort. Und ich glaube, wie ich die Geschwister in Bielefeld kenne, ich bin da immer noch Mitglied, weil das sozusagen meine Basisverein war und ist, die würden das heute so nicht mehr machen. Wir sind überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, die FEG oder den EC oder die Baptisten oder die SMD oder wen auch immer zu fragen, ob sie sich mitbeteiligen wollen. Weil das war ja unser Ding. Wenn die was machen, sollen die es machen, sollen die halt was Eigenes machen. Aber das ist unser Ding und da lassen wir uns nicht von anderen reinreden oder uns hinterher vielleicht gar die Früchte wegschnappen oder so. Und ich glaube, dass das ein vertieft verkürztes Verständnis von Evangelisation und vom Zeugnis in dieser Welt ist. Ich glaube, wir müssen es zusammen machen. Ganz platt ausgedrückt, weil Jesus das so möchte. Ich denke, die Weltchristenheit, auch die Christenheit in Deutschland, vielleicht auch hier in Baden, ich weiß es nicht genau, haben ein Problem. Sie sind sich nicht einig. Sie lieben sich nicht. Es gibt Streit, Verdächtigungen, Vorwürfe, üble Nachrede. Mit der Folge, dass Außenstehende eigentlich gar nicht glauben können, dass es mit diesem Jesus, den sie alle bekennen, so viel auf sich hat. In Johannes 17, Vers 21 bittet Jesus seinen Vater, damit sie, die Jünger, die Christen, die Kirchen, die Konfessionen, alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 21 ist ja auch die Ziffer der Weltbund-Losung, auf dass sie alle eins seien. Damals gemeint als die verschiedenen Prägungen, die amerikanischen Ziffern Emma und die deutschen und die englischen und die in Frankreich und so. Und man konnte sich nicht einigen über Sklaverei 1855 da in Paris und so. Und einige von den amerikanischen Christen hielten das eigentlich für gut und sinnvoll, dass es Sklaven gibt und so. Und einige andere sagten, das geht gar nicht. Und dann hat man am Schluss gesagt, okay, wir leiden an Uneinigkeit, aber wir wollen trotzdem dieses Gebet Jesu aufnehmen, dass sie alle eins seien. Und das Weltbundlosung, so wollen wir mit den Afrikanern und mit allen versuchen, Einheit zu leben. Aber das muss ich eigentlich auch, das ist, haben wir das Gefühl, weltweit die Einheit, da haben wir nicht so ein großes Problem, aber im Ort mit dem Nachbarn, der eine andere Prägung hat, da tun wir uns schon sehr viel schwieriger, Einheit um Jesu Willen zu leben. Aber wenn ich Johannes 17, 21 ernst nehme, dann ist die Einheit die Voraussetzung für das Glauben können der Außenstehenden. Ich will, dass sie alle eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, Gymnasium damals, da war dieser Nordirland-Konflikt, der ja zum Glück nicht beigelegt, aber ein bisschen tiefer gehängt ist inzwischen, auf seinem Höhepunkt der Eskalation. Und was uns wenigen Christen oder so das argumentativ für Schwierigkeiten bereitet hat, dass da immer Katholiken und Evangelische sich gegenseitig Bomben unter die Autos legen oder totschießen oder sonst irgendwas. Ich weiß auch, dass das gar kein religiöser, sondern sozialer Konflikt ist in Nordirland. Aber er ist halt immer als die katholische Gruppe, die evangelische Gruppe, so ist er halt immer in den Medien dargestellt worden. Und dass wir Christen sind da völlig in die Defensive gekommen. Was ist das für ein Glaube, wenn das hinter dabei rauskommt? Was ist das für ein Glaube, wenn man nicht anders über Konflikte reden kann? Was ist das für ein Glaube, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen? Wenn da nichts als Hass und Streit ist, wenn da nichts als Vorbehalte und Reserve ist, wie soll dann ein Mensch glauben können? Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch ohne Unterschiede und ohne Streit sein muss. Wir dürfen streiten. Auch und gerade um die Wahrheit, wenn es denn Lehrunterschiede gibt. Aber mal im Ernst, wer außer ein paar Experten versteht denn schon die Lehrunterschiede? Wichtig ist, dass es ein Streit unter Freunden ist. Ich darf mich doch freuen an den Baptisten, mit dem ich mich vielleicht auch mal auseinandersetze in der Tauffrage, dass er ein Kind Gottes ist und dass ich im Himmel mit ihm an einem Tisch sitzen werde. Und dann kann ich doch mit ihm zusammen tätig werden für das Wohl der Stadt und der Menschen. Und muss nicht sagen, naja, weil du aber mir meine Taufe absprichst, weil ich als Kind getauft bin, deswegen geht das nicht oder umgekehrt. Wie kurzsichtig. Ich durfte einmal eine Reise machen durch Ostafrika, Kenia und Tansania und verschiedene Gemeinden auch besuchen und kam in das Büro des lutherischen Generalsekretärs der Diözese Arusha in Tansania. Das ist so ein ländlicher Bereich da im Inland. Und da hing ein riesiges Plakat von Reinhard Bonke. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört, ich hoffe nicht, aber vielleicht ja doch einige. Und Reinhard Bonke, und ich hab das nicht so richtig zusammengekriegt, ich habe gesagt, lutherische Kirche und Reinhard Bonke, wie geht das denn zusammen? Und er hat gesagt, ja, das geht super zusammen, ist der beste Mann hier für Afrika und so. Und er sagt, einmal im Jahr mieten wir das Fußballstadion. Und sagt der Katholiken, Presbyterianer, Anglikaner, Methodisten, Baptisten, Lutheraner, alle zusammen. Und dann laden wir überall ein und dann ist das Stadion voll und dann wird evangelisiert eine Woche und danach verteilen sich die Leute irgendwie auf die Gemeinden. Sagt er, das ist alles gar kein Problem. Und da habe ich auf der einen Seite gesagt, wie naiv, auf der einen Seite habe ich gedacht, aber auf der anderen Seite auch wie überzeugend irgendwie, dass ich mich in der Vorbereitung jetzt nicht als Lutheraner von dem Anglikaner abgrenzen muss oder von dem Baptisten oder von dem Methodisten oder sonst irgendwas, sondern dass sie sagen, wenn wir hier überhaupt eine Chance haben wollen, ein Zeugnis zu sein, dann müssen wir es zusammen machen. Wenigstens auf Allianzebene oder irgendwie. Oder wenigstens die bereit sind. Also sagen wir, wir planen eine Jugendwoche, dass man dann die Gemeinden wenigstens anschreibt und sagt, wir planen eine Jugendwoche, will sich jemand mit dranhängen, will jemand mitmachen. Will jemand mit einladen, mit vorbereiten? Hat jemand noch eine Idee, dass wir das aufteilen können? Der eine ist für die Planung vom Theater oder von der Musik zuständig und der andere dafür und der andere für die Werbung oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir das nochmal um Jesu Willen in den Blick nehmen. Einheit der Christen und Teamwork. Das ist, wo ich gerade das Christiwill-Shirt sehe da hinten. Für mich das Schönste, warum ich an Christiwill mitgearbeitet habe, dass ich sage, es gibt keinen mir nicht bekannten Ort, wo in dieser Größe so viele verschiedene Prägungen so intensiv miteinander zusammenarbeiten für die missionarische Jugendarbeit. Sicher auch nicht immer alles Gold, was glänzt, aber es war einfach auch in den ganzen Vorbereitungskreisen und Gremien war immer schön, dass man einfach wirklich herzlich miteinander sagt, wir haben ein Ziel, wir wollen für Deutschland, für jede Generation der Teenager einmal so ein Ding machen und nicht gucken auf meinen CVM, nicht gucken auf meinen EC, nicht gucken auf meine baptistische Jugendwerk, sondern sagen, stellen wir alles mal zurück ein Jahr und wollen uns eins machen für eine Sache, die Menschen erreichen soll. Weil bestimmte Dinge können wir nur zusammen machen. Und das ist, glaube ich, bei Evangelisation auch so. Dann sagen wir, ach, wir sind so ein kleiner CVM, wie sollen wir eine Evangelisation machen? Und die FEG sagt vielleicht, wir sind so eine kleine FEG, wie sollen wir, ja, wenn man mal zusammen, ich sehe ja manchmal nur, wie viele Fische so auf den Autos kleben, denke ich manchmal, so wenig Christen sind wir gar nicht. Wir haben uns nur so atomisiert in jeder seinen eigenen kleinen Club und sagen dann, wir haben nicht die Kraft. Da müssen wir die Kräfte mal bündeln. Ich glaube, Jesus will das, dass wir Kräfte bündeln. Und da sollte man drüber nachdenken, auch im CVM, dass man nicht immer nur, so sehr ich den CVM lieb und mag und ihm viel verdanke, aber nicht nur die CVM-Brille aufhaben, sondern auch mal gucken, wo sind denn die Geschwister, mit denen ich mich eins machen kann um Jesu. Und der zweite Punkt ist Kontextualisierung. Ich glaube, also das mache ich jetzt etwas im Schnelldurchgang, ich glaube, dass das genau anknüpft an das, was Fabian Vogt gestern gesagt hat und vielleicht auch vorgestern. Also zumindest, ich habe ein bisschen rumgehorcht, was war denn in den drei ersten Einheiten und was kann ich schon als bekannt voraussetzen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der am stärksten sich verbindet mit dem, was er schon gesagt hat. Denn das Evangelium ist auf Kontextualisierung angelegt. Dieser Begriff stammt aus der Missionswissenschaft und sagt, ich muss, wenn ich evangelisieren will, muss ich das in Peru anders machen als in Indien. Also nicht nur von der Sprache her, die ich dann spreche, sondern auch von den Metaphern, von den Bildern, die ich gebrauche, von den Vergleichen, weil die Menschen sind unter anderem in einem anderen Kontext aufgewachsen. Und da muss ich andere Beispiele haben, da muss ich es anders zuspitzen, da muss ich andere Lebensbedingungen aufnehmen in meiner Predigt. Das nennt man Kontextualisierung. Ich muss anknüpfen an ihren Lebenswelten. Früher hat man das in der Mission nicht gemacht, deswegen kann man es eben auch in Kenia ab und an erleben, dass dann da ein Posaunenchor mit schwarzen Bläsern ein Stück von Paul Gerhardt spielt oder so. Das wirkt dann aber sehr merkwürdig irgendwie. Und man hat dann später doch erkannt, dass man auch afrikanische Rhythmen nutzen darf, um Lobpreis zu machen. Und dass nicht nur, weil der Missionar aus Deutschland ist, dann auch deutsche Lieder gesungen werden müssen oder so. Aber so hat man angefangen in der Mission in Afrika, weil man über Kontextualisierung überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Die Leute haben auch so gepredigt, wie sie hier gepredigt haben. Und das hat die Missionswissenschaft gesagt, das geht eigentlich nicht. Man muss es kontextualisieren. Das Evangelium hat, auch Paulus hat das Evangelium kontextualisiert, als er es nach Griechenland brachte und nach Rom. Er hat es sozusagen übertragen in die hellenistische Welt. Wie muss ich es für den Griechen ein Grieche? Das ist Kontextualisierung. Ja, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, dem Afrikaner ein Afrikaner. Und sozusagen sich mit der Verkündigung in den Kontext einlassen und das sich zu überlegen. Und Kontextualisierung, jetzt kann man natürlich sagen, hier bei uns ist doch alles derselbe Kontext. Ich mache das mal in Essen deutlich, wo ich gearbeitet habe als ZVM-Sekretär. Und quer durch Essen geht die A40 und die Eisenbahnlinie, schneidet die Stadt mitten durch. Und im Norden ist das Pro-Kopf-Einkommen nur halb so hoch wie im Süden. Dafür ist im Norden aber der Ausländeranteil dreimal so hoch. Und im Süden, da wohnt der Albrecht da von Aldi Nord und so. Und im Süden und in Bredeney, da ist die Villa Hügel und da sind die Millionärsviertel und so. Und da ist auch das Innenviertel Rüttenscheid, wo die Studenten sind und so. Und da ist ein bisschen Weltstadt-mäßig. Und im Norden, da ist Arbeiterstadt. Das sind wie zwei Welten. Sozusagen. Und wenn ich jetzt Jugendarbeit machen will im Norden, in Katernberg oder in Altenessen, das muss ich anders machen als in Bredeney, wo die reichen Leute wohnen. Das ist ja logisch. Und wenn ich eine Jugendwoche mache, dann muss ich die in der Lüneburger Heide anders machen als im Schwarzwald, obwohl beides ländlicher Raum ist. Aber die Menschen haben einfach andere Lebensweise. Ich kann nicht eine Predigt vorbereiten und dann damit hier hingehen oder da hingehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wenn ich Verkündigung mache oder Jugendarbeit mache und auch meine Jugendgruppe, dass ich mir überlege, was ist denn die Lebenssituation, was sind die Lebensfragen, was sind die Gedankenwelt, was sind die Sorgen, was sind die Sehnsüchte und die Hoffnungen der Menschen. Da das natürlich von Kontext zu Kontext, auch hier in Baden, ich weiß nicht, ob nur jetzt Südbaden, Konstanz, sehe ich jetzt von Nordbaden, Heidelberg oder so vom Kontext so stark unterscheidet, aber Karlsruhe wird sich sicher vom Schwarzwald unterscheiden, vom Kontext. Oder so, wenn man jetzt guckt, was mache ich denn wo? Was passt zu diesen Menschen in diesem Kontext? Da ich aber Ihre Kontexte ja gar nicht so genau kenne, gehe ich jetzt sozusagen auf einige Grundpunkte, die ich glaube, die für unsere Zeit als Kontextualisierung wichtig sind. Und da würde ich mal sagen, der erste Punkt ist, kontextuelle Evangelisation beginnt mit dem Ja Gottes. Eigentlich sollte das jede Evangelisation tun, die diesen Namen verdient. Nur zeigt die Geschichte ja, dass es auch anders praktiziert wurde. Die Kontexte, in denen sich die Menschen heute wiederfinden, sind von so viel Nein, von so viel Leistungsanforderung, von so viel Zwang zur Selbstrechtfertigung, von so viel Zerbruch auch in den sozialen Beziehungen gekennzeichnet, dass meines Erachtens allein das Ja Gottes Räume schafft, in denen Erneuerung möglich ist. Wir haben bei uns in Essen damals Christ werden, Christ bleiben, das Glaubensseminar, als so eine Seminar-Evangelisation durchgeführt mit Eckhard Krause, einem Referenten, der daran auch mitgearbeitet hatte an dem Kurs. Und der fing an damit, und ich weiß, wie umstritten das damals war, ob wir überhaupt sowas durchführen. Und ganz viele hatten Angst, dass da den Leuten was übergestülpt wird und so. Aber sie sind dann doch gekommen und haben auch ihre Nachbarn mitgebracht. Und da fing Eckhard Krause an, damit sagte er einen schönen Gruß vom lieben Gott, ich mag dich. Und mir wurde so ein bisschen heiß und kalt, aber wie wird das jetzt ankommen, ist das nicht zu platt oder so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die atmeten auf, die Leute. Wir haben erstmal, also da will mir keiner was Böses. Da ist scheinbar einer auf meiner Seite, der sagt mir nicht einer, was für ein schlimmer Sünder ich bin oder was alles in meinem Leben schief läuft oder sonst was. Ein Thema über Schuld kam auch noch am dritten Abend. Aber der Einstieg, und eigentlich Einstieg an jedem Abend war ein schönen Gruß vom lieben Gott, ich mag dich. Ein Ja, das Ja Gottes den Menschen entgegenbringen. Zweiter Punkt, kontextuelle Evangelisation geschieht dialogisch. Die Einwegkommunikation entspricht den aktuellen Kontexten ebenso wenig wie die One-Man-Show. Die Eigenverantwortlichkeit des Menschen ist genauso wahrzunehmen wie die Marktsituation des Evangeliums gegenüber anderen Sinnangeboten. Wer sein Gegenüber nicht zu Gehör kommen lässt, es nicht ernst nimmt, der wird sich am Markt nicht durchsetzen. Also ich schätze das, was ProChrist macht und die Begabung, die Ulrich Pazani hat, aber das darf auf gar keinen Fall das einzige Modell für Evangelisation sein, sondern ich glaube, dass die heutige Zeit, die heutigen Kontexte es nötig machen, dass die Menschen selber zu Wort kommen. Also wir jetzt als Mitarbeiter sind ja auch gewohnt, mal einen längeren Predigt oder einen längeren Vortrag zuzuhören. Aber wer kann das? Wer kann überhaupt einer 20-minütigen Predigt zuhören? Das ist ja überhaupt nirgendwo mehr eingeübt. Wenn man Filme analysiert, ich glaube, die Sequenzen, die Schnittsequenzen werden immer kürzer. Und auch bei Werbeblöcken oder so weiter, die Bilder müssen ständig wieder wechseln sozusagen. Ein Monolog über einen längeren Zeitraum. Das ist eine Kommunikationsform, die dem heutigen Kontext völlig fremd ist. Und wo man überlegen muss, was heißt das? Halte ich lieber 4x3 Minuten und habe danach Gespräch und Austausch oder so? Also musst du überlegen. Ich glaube, dass auch der Erfolg dieser Glaubensseminare, ob das nun Alpha oder Stufen des Lebens oder Christ werden, Christ bleiben oder was auch immer ist, Emmauskurs, deshalb so viel Erfolg haben und so gut laufen in vielen Gemeinden, weil sie in ein Gespräch führen und weil der Gast weiß, hier werde ich ernst genommen, hier darf ich meine Fragen und Zweifel äußern, hier darf ich meine Einwände und Widersprüche anmelden. Hier muss ich nicht friss oder stirb, sondern hier darf ich selbst zu Wort kommen. Und das ist ja, die dialogische Kompetenz der Gemeinde ist ja einer ihrer größten Pluspunkte. Das haben wir eigentlich gelernt, miteinander zu reden und Gesprächskultur zu haben. Und dann sollten wir es auch mit unseren Gästen tun. Der nächste Punkt, Evangelisation, kontextuelle Evangelisation nimmt eine Bildungsaufgabe wahr. Das, glaube ich, muss uns immer stärker auffallen. Die Kontexte in Mitteleuropa sind, wenn auch unterschiedlich stark, durch den sogenannten Traditionsabbruch gekennzeichnet. Man kann eigentlich gar nichts mehr voraussetzen. Also nicht nur in den neuen Bundesländern, ja, wo meine Kollegin Martina Walter sagte, sie hatte eine Kinderwoche irgendwo in Thüringen oder Sachsen-Anhalt und das war in einem Gemeindehaus und dann war eine Veranstaltung in der Kirche und dann ist ein Junge reingelaufen in die Kirche vorab und dann ist er ganz schnell wieder zurück zu ihr gelaufen und hat gesagt, Martina, da hängt mein Buchstabe vorne in der Kirche. Ja, der hieß Tom und hatte das große T gesehen, das da vorne über dem Altar hing. Und der das überhaupt nicht, der kannte das, hat das noch nie gesehen. War ihm völlig unklar, was das bedeuten soll. Und er wollte einfach wissen, warum sein Buchstabe und ob morgen vielleicht ein M da hängt oder ein N da hängt, ob die das immer so Alphabet Monat nach durchmachen oder was auch immer. Oder so. Man kann grundsätzlich eigentlich nichts mehr an christlicher Überlieferung voraussetzen. Und Evangelisation kann sich in diesem Kontext nicht nur in der plakativen Verkündigung christlicher Zentralaussagen erschöpfen. Also wo ich sozusagen wupp sage, das ist es. Sondern vielmehr scheint eine gründliche, werbend lehrende Vermittlung der Grundstrukturen christlichen Glaubens mir ein sehr verheißungsvoller Weg der Evangelisation. Und das spricht auch wieder für diese Glaubensseminare, für diese Glaubensgrundkurse, wo sich Leute wirklich teilweise verpflichten, entweder wöchentlich über mehrere Wochen oder auch eine Woche lang jeden Abend an einem Kurssystem teilzunehmen. Ein Bekannter erzählte mir, dass sein Vater, also nicht er selbst, sein Vater Kurse in der Volkshochschule anbietet. Was ist der christliche Glaube und was will er oder so? In Mülheim an der Ruhr. Und da melden sich Leute an und hören sich das an, diskutieren mit, versuchen dahinter zu kommen oder so. Man sollte nämlich nicht kurzschlüssig den Fehler machen, zu meinen, die Menschen seien an diesen Themen nicht interessiert
Oder zu sagen, ah, das ist ja viel zu kompliziert, das verstehen die sowieso nicht. Wer seinem Gegenüber etwas zutraut, der wird allemal mehr erreichen, als wenn er ihn für zu dumm erachtet, die Inhalte des christlichen Glaubens auch kognitiv aufzunehmen. Also ich glaube, wenn man den Leuten sagt, hört mal, vielleicht ist das jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das mal zu erklären, ihr könnt ja rückfragen, dann sagen die Leute, ich glaube, die Leute lassen sich auf Gedankengänge ein. Ja, das ist zum Beispiel immer die Frage beim Kreuz und bei der Rechtfertigungslehre. Kann man das denn verstehen? Kann man das überhaupt einem erläutern? Und Michael Herbst hat aus Greifswald hat in einem schönen Aufsatz geschrieben, A, das kann man durchaus verstehen und B, eigentlich ganz richtig konnte man es noch nie verstehen. Also das ist ja heute nicht so viel anders als vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren. Das Kreuz ist immer auch ein Wunder und ein Ärgernis und ein Anstoß. Aber trotzdem, wenn ich mich gedanklich auf einen Weg einlasse, dann kann ich diese Grundstruktur nachvollziehen. Und das muss man manchem erstmal erklären und sagen, komm, wollen wir mal miteinander diskutieren an der Stelle. Nächster Punkt, kontextuelle Evangelisation eröffnet Räume für religiöse Erfahrungen. Die Religion boomt, spirituelle Erfahrungen werden nachgefragt und das sollte man auch, da habt ihr glaube ich auch gestern einiges zu gehört, Thomasmesse oder so, mit Segnungsstationen, mit Lichtern, mit Kreuz, mit Symbolik. Es ist nicht die Zeit, aus der ich komme, aber ich glaube, dass es eine Zeit ist, in der wir sind und die uns auch noch begleiten wird eine Weile. Und wir sollten das nutzen und die spirituelle Kompetenz nicht nur den Esoterikern überlassen. Also wenn man Spiritualität, habe ich jetzt am Montag habe ich schon mal das Thema ein bisschen angetestet bei einem hauptamtlichen Treffen von der Johannimsgemeinschaft in einer Region. Und da habe ich über spirituelle Kompetenz gesprochen. Die sagen, ja, Spiritualität, das ist doch, den Begriff ist doch von den Esoterikern übernommen worden. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann lassen wir ihnen den nicht alleine. Die haben den von uns vielleicht geklaut, aber das ist doch eigentlich eine urchristliche Kompetenz, Spiritualität. Gelebter Glaube, Ausdrucksformen des Glaubens. In Anbetungsliedern auf Englisch und Deutsch, und von mir aus auch auf Französisch und Latein, von Thésée herkommen, mit unterschiedlichsten Stilelementen, mit Kreuzwegmeditationen, mit Isenheimer Altar und was auch sonst noch immer. Also der Fundus an spirituellen Symbolen und Motiven im christlichen Glauben, wenn man sich da auf den Weg macht, der ist riesig. Und es gibt da ein Kloster in Bosfelde, ein altes Benediktinerkloster, das geistig sehr schön evangelisch geführt wird. Und die machen zum Beispiel Seminare Benedikt for Management oder so, wo dann die VW-Vorstand in das Kloster einzieht und in benediktinische Frömmigkeit eingeführt wird. Das ist natürlich ein Kontrast zu Yoga, hat für die erstmal auf derselben Ebene. Ja, aber warum sollen nur Yogakurse stattfinden, die sozusagen spirituelle Erfahrungen vermitteln? Es ist nicht mein Charisma. Ich könnte den Kurs nicht durchführen, Benedikt vom Management, aber sind wir froh, dass es so Menschen gibt. Und ich glaube, man muss es auch mit integrieren in die Frage, wie kann ich kontextuell evangelisieren. Evangelisation berücksichtigt die modernen Erlebniswelten. Evangelisation erreicht die Menschen in der Freizeit. Und deshalb muss sie auch eine dem Freizeitverhalten ihrer Adressaten angemessene Gestalt aufweisen. Also manche, ich bin jetzt letztlich irgendwo durch ein Dorf gefahren, auch zu einem Predigtdienst, und da waren Evangelisationsplakate, die waren aber eins zu eins aus den 70er Jahren übrig geblieben sozusagen. Die sahen so furchtbar aus, fand ich, vom Layout, von der Farbe, vom Stil, auch von der Überschrift, von dem Motto sozusagen. Ich fand es abschreckend. Und ich muss mich nicht wundern, wenn hinterher nur die Frommen dort sitzen, wenn ich die Themen und das Layout und die Gestaltung nicht so mache, dass es denen die anspricht oder neugierig macht, die ich erreichen will. Das ist dieses alte Prinzip vom Angeln, sozusagen, dass der Köder ja dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Und wir machen die Veranstaltung oft so, dass sie uns gefallen. Aber es kommt gar nicht darauf an, was uns gefällt, sondern was wir denken, was denen vom Stil und vom Rahmen gefallen könnte, die wir erreichen wollen. Und deswegen muss ich die modernen Erlebniswelten berücksichtigen und muss gucken, wie und wo mache ich das denn? Und kontextuelle Evangelisation differenziert sich nach Zielgruppen. Das ist natürlich klar, das haben wir eigentlich immer schon gewusst, dass es eine Jugendevangelisation geben muss und dass es nicht eine Evangelisation ist, mit der ich den 15-Jährigen genauso erreiche wie die 75-Jährige. Das geht natürlich, manchmal vielleicht doch. Durch den Heiligen Geist geht sowieso alles Mögliche. Man staunt sich ja manchmal, dass bei den Sachen, wo eigentlich sagt man, ist fast alles schief gegangen und trotzdem sind Leute zum Glauben gekommen. Das ist natürlich die Freiheit Gottes. Aber deswegen sollten wir nicht gleich darauf verzichten, Sorgfalt in die Vorbereitung zu stecken. Und wir sind auf seine Gnade ohnehin angewiesen. Aber man muss das auch nochmal überlegen, wen erreiche ich? Frauenfrühstückstreffen, eine klassische Zielgruppenarbeit mit teilweise erheblichem missionarischen oder evangelistischem Erfolg. Und wo man gemerkt hat, man erreicht die nochmal intensiver, wenn man sie in ihre klassische Kontextualisierung, wenn man sie da abholt, wo man sie am leichtesten, wo, dass es ihnen gefällt, dass sie gerne eingeladen werden. Die boomt ja seit 10 oder 20 Jahren, weiß ich nicht wie lange. Und noch ist der Trend nicht, irgendwann wird das vielleicht wieder vorbei sein, muss man Neues entdecken. Aber immer wieder gucken, wo ist die Zielgruppe der Jugendlichen? Was ist die Zielgruppe für die Männer eigentlich? Da ist uns, glaube ich, noch nicht so richtig viel eingefallen. Aber vielleicht ja doch, vielleicht kommt es ja, vielleicht habe ich auch nur nicht den Überblick. Okay. So viel dazu. Das war die Spitze des Eisbergs sozusagen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, Alltagsevangelisation des Zifferdem. Es kommt darauf an, dass wir evangelistische Potenziale in unserem Zifferdem entdecken, fördern und ausbauen. Und diese Potenziale, dass wir sie entdecken, dann fördern und ausbauen, diese Potenziale, die liegen sowohl in Menschen, die wir bei uns im CVDM haben, als auch in Strukturen. Ich will, bevor ich darauf nachher noch näher eingehe, einen kurzen Exkurs einmal einschieben. Kriterien für Evangelisten und für Evangelisation. Ich bin persönlich überzeugt, dass der Begriff Evangelium aus dem Alten Testament stammt. Also das Neue Testament, der Markus, als er sein Evangelium geschrieben hat, hat er sich diesen Ausdruck nicht ausgedacht, sondern er hat ihn übernommen. Und ich glaube, er hat ihn von Jesaja übernommen. Der Begriff stammt aus dem Alten Testament und meint dort einen Boten, der gute Nachrichten bringt. Zum Beispiel von der Geburt eines Kindes oder vom Sieg in einem Krieg oder was auch sonst immer man als Freudenbotschaft, als gute Botschaft verstanden hat. Wo man eben kein Mail schicken konnte oder kein Handy hatte, sondern einen Boten losschickte, der diese Nachricht brachte. Und das war ein Euangelistes, wie es in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments heißt, ein Evangelist, einer, der eine gute Botschaft hatte. Und die Kernstellen finden wir bei Jesaja, es gibt noch etliche andere, Jesaja 40, Zion, du Freudenbotin, du Evangelistin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Oder Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Diese Evangeliumsboten waren Nachrichtensprecher mit guter Nachricht. Deshalb sind Evangelisten auch keine Propagandaleute, sondern sie verkünden, was gültig ist. Sie rufen den Menschen die rettende Siegesnachricht zu. In Anlehnung an Jesaja 52 kann man sagen, die Freudenboten, die Evangelisten sind Menschen, die Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkünden, die zu den Menschen ihrer Nachbarschaft sagen, dein Gott, unser Gott ist der König und Retter der Welt. Das ist die Botschaft, das ist die inhaltliche Substanz der Evangelisation und daran müssen sich Evangelisten messen lassen. Und das soll auch unser Zeugnis innerhalb und außerhalb des ZFM bestimmen. Es gibt ja hier unten diesen berühmten Vers aus Epheser 4, Vers 11. Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und es gibt also scheinbar, hier werden ja fünf Gruppen genannt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, fünf Begabungsprofile oder fünf verschiedene Aufgabenfelder in einer Gemeinde. Und es gibt immer wieder mal im frommen Bereich, vor allen Dingen unter den Älteren, die Klage, es gäbe nicht mehr so viele Evangelisten. Und warum es nicht mehr Evangelisten gäbe? Ich glaube, dass es auf einem Missverständnis beruht. Es kann doch nicht sein, dass Gott diese Gabe heute nur einer Handvoll Menschen in unserem Land gegeben hat, die dann von einer Veranstaltung zur anderen reisen, weil sie bekannt geworden sind, und dass Gott diese Gabe sonst zurückhalten würde. Ich sehe das ganz entschieden anders. Ich bin überzeugt, dass Gott diese Gabe in sehr viele Menschen, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, hineingelegt hat, auch in solche, die das noch gar nicht wissen oder die das verdrängt haben oder die einfach noch zu schüchtern sind. Ich glaube auch, dass hier, also mal mindestens ein Fünftel, aber vielleicht auch noch mehr, Evangelisten sitzen. Ob sie das jetzt wissen oder nicht, ich hoffe mal, einige wissen das schon, aber mancher weiß es vielleicht auch noch nicht, mancher weiß es vielleicht oder ahnt es vielleicht und traut sich noch nicht. Wichtig ist, dass diese Gaben entdeckt werden. Hat jeder bei Ihnen seinen Platz im Leib Christi entdeckt? Kann und darf es da vielleicht auch nochmal Veränderungen geben? Vielleicht ist mancher gar nicht seiner Gabe gemäß eingesetzt und sollte vielleicht stärker als Evangelist tätig werden. Ich glaube das wirklich, dass wir Vorstandsmitglieder, Leiter, verantwortliche Frauen und Männer brauchen, die einen Blick bekommen für die Gaben der Mitchristen, und diese dann auch ansprechen und berufen und in Dienste einsetzen. Theodor Christlieb, der 1886 das Joanneum gegründet hatte, der hat in seiner ersten großen programmatischen Rede ganz stark damals die Presbyterien angesprochen und gesagt, ihr müsst diese jungen Männer berufen. Mir geht es gar nicht um die Ausbildung an der Stelle oder um die Hauptamtlichkeit. Wir brauchen für jeden hauptamtlichen Evangelisten mal mindestens 50 ehrenamtliche Evangelisten. Es geht darum, dass sozusagen auch in der Arbeit vor Ort ehrenamtlich, also man darf nicht denken, ja, der Evangelisation, das muss Pazani machen und bei uns am Ort vielleicht noch der Jugendreferent oder so oder zur Not ein Landesreferent, der dann kommt dafür. Wir werden ja nachher noch Alltagsevangelisation des Einzelnen sehen. Es kommt darauf an, dass wir diese Gabe entdecken. Und diese Gabe ist auch ehrenamtlich vorhanden und die kann auch ehrenamtlich gelebt werden. Woran erkennt man die speziellen Evangelisten? Bleiben wir bei denen. Und da meine ich durchaus jetzt nicht die Pazanis, sondern die, die unter ihnen sind und die vielleicht sich als solche noch gar nicht erkannt haben. Woran kann man die erkennen? Ich glaube, es gibt davon viel mehr, als wir das wissen. Aber es ist auch nicht wirklich jeder, ist nicht jeder ein Evangelist. Woran erkennt man nun in einem CVM, in einer Gemeinde, dass jemand so eine evangelistische Begabung hat? Worauf soll man achten? Und ich glaube, man kann drei Beobachtungen machen, woran man das erkennen kann. Evangelistisch begabte Menschen haben eine Liebe zu den Menschen, die noch nicht erreicht wurden. Es ist ihnen nicht egal, dass es außerhalb und vielleicht auch mal innerhalb des CVM Menschen gibt, die noch nicht zu Jesus gehören. Ich glaube ja mal, dass wir grundsätzlich, vielleicht aber nur theoretisch alle, so eine Liebe haben zu diesen Menschen. Aber es gibt wirklich Menschen, die, denen geht es stärker an die Nieren oder ans Herz, wenn sie Menschen sehen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Die können vielleicht mal so, wenn die durch eine größere Stadt fahren und wo so die vier- und fünf- und sechsgeschossigen Häuser da alleenweise stehen und dann sind sie eine Viertelstunde gefahren und sagen, wie viele tausend Menschen bin ich jetzt eigentlich vorbeigefahren? Und wer sagt denen eigentlich, wie sie selig sterben, leben und sterben können? Und wer baut hier eigentlich Gemeinde und wer geht denen eigentlich nach und wer verkündigt denen das, was sie noch nie gehört haben? Es gibt so Leute, die einfach das bewegt, die einfach angerührt sind stärker, die das einfach auch nicht loslässt. Es gibt auch Geschwister, das ist kein Vorwurf, die sind nicht so betroffen davon. Die sind auch stark auf das konzentriert, was sie jetzt tun sollen und die haben keine Zeit oder keinen inneren Impuls, sich jetzt den Kopf so sehr zu zerbrechen über die, die jetzt im Dorf nicht glauben oder so. Aber es gibt einige, die beschäftigt das, die bewegt das stärker. Und ich glaube, dass das ein Kriterium für Evangelisten ist, dass sie eine Leidenschaft für die Menschen haben, die noch nicht dazugehören. Zweitens, evangelistisch begabte Menschen sind nicht zufrieden mit dem Status quo. Sie drängen auf Veränderung. Sie wollen reformieren. Vielleicht auch mal aufmischen. Es kann nicht gut sein, wenn alles so läuft, wie es immer lief. So hat man ja gerade viele nicht erreicht. Also muss man es mal anders versuchen. Das sind so die Reformer, vielleicht auch mal die Revoluzzer, die so sagen, Mensch Leute, lasst uns doch nicht jedes Jahr dieselbe Sache machen. Jedes Jahr immer dasselbe Jahresfest und jedes Jahr immer die gleiche Struktur. Das ist doch nur Selbstbeschäftigung mit uns und führt doch nicht weiter. Erreicht doch keinen einzigen Menschen. Wir pflegen ja nur Traditionen hier. So hat man viele nicht erreicht, also muss man es anders versuchen. Und evangelistisch begabte Menschen haben eine besondere Kommunikationsfähigkeit und Willigkeit. Sie suchen das Gespräch. Vielleicht nehmen sie auch mal den Mund etwas voll, aber dafür verstecken sie sich auch nicht. Ich bin mir ganz ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob sich jeder Vereinsvorsitzende über solche Leute freut. Die sind nämlich nicht wirklich bequem. Die wollen Dinge verändern, die reden gern, sie bringen auch mal neue Leute mit, also wie hier die vier vorhin, die den Penner da eingeladen haben zum Jugendkreis. Sie bringen Leute mit, die nicht immer ins Bild passen. Und das alles schafft Unruhe. Das schafft vielleicht auch mal Streit. Aber ich bitte euch dringend, wenn ihr solche Leute habt, dann grenzt sie nicht aus. Die Unruhe, die sie in den Verein bringen, könnte ja auch eine heilige Unruhe sein. Und so manche Ruhe, die wir uns wünschen, könnte daran liegen, dass wir dem Ruf Jesu ausweichen wollen, der uns in Bewegung setzen will. Ich glaube, dass wirklich wichtig ist, dass wir gucken, wenn wir solche Menschen haben, dass wir nicht sagen, ach, der Spinner schon wieder oder der, der immer Unruhe stiftet oder ja, ja, sag du Mann und wir bremsen dich schon locker aus irgendwie oder so. Wer hat davon was? Ein Punkt dazu. Vielmehr, wenn ihr solche Leute in euren Reihen habt, dann schaut, wo Aufgabenfelder liegen können, wie ihr sie fördern könnt. Also man muss natürlich auch aufpassen, dass solche Leute nicht immer nur in der Oppositionsrolle sein können, wo sie immer den anderen sagen können, dass so alles nicht geht, sondern es ist ganz wichtig, dass die Betätigungsfelder, wo man sagt, ja, probier aus, also nicht so nach dem Motto, du wirst schon sehen, dass du auf die Nase fällst, sondern auch mit Unterstützung. Also dass die ihre Kreativität und ihr Wollen in Praxis umsetzen können. Ich glaube, dass wir wirklich gucken müssen, wo die offenen Angebote sind, in denen die evangelistisch Begabten predigen können. Wo Projekte sind, bei denen alle halbe Jahre die Dinge völlig auf den Kopf gestellt werden dürfen. In denen der CVM beweglich und dynamisch bleibt, ohne dass gleich im ganzen Verein das Chaos ausbrechen muss. Das ist gar nicht so gut, wenn so ein Evangelist jetzt der Vorsitzende ist oder so. Da muss man schon einen haben, der so ein bisschen auch mal verschiedene Dinge im Blick hat. Aber es muss doch sozusagen Kontinuität geben, aber es muss doch auch ständige Veränderung geben. Von der Kirche hatte Luther gesagt, Ecclesia semper reformanda oder so, also die Kirche muss sich ständig erneuern. Naja, ob sie das wirklich tut, ich weiß es nicht so richtig, aber der CVM sollte doch in der Lage sein, nicht 10 Jahre lang alles beim Alten zu lassen. Einmal, sondern es muss doch einen Sektor geben, ein Drittel des Vereinslebens, das jedes Jahr wieder anders aussieht. Dann ist ja immer noch für die Traditionalisten auch noch Gewohntes da oder Vertrautes da oder Bewährtes da. Der CVM muss beweglich und dynamisch bleiben, ohne dass gleich im ganzen Verein das Chaos ausbrechen muss. Ein weites Verständnis von Evangelisation. Es gibt nichts Gefährliches, als wenn ein CVM, eine Gemeinde, eine Kirche die Evangelisation delegiert. An Pazani, weil der Progrist macht, an den Jugendreferenten, weil der dafür bezahlt wird, an die Jugendlichen, weil die eben noch jung sind und die Älteren sich gern zurückziehen wollen. Das geht nicht, man kann das nicht delegieren. Das ist der Tod im Topf, das ist Auftragsverweigerung mit falscher Gewissensberuhigung. Also man hat den Auftrag verweigert und beruhigt sein Gewissen, indem man es delegiert. Der soll das machen, dann ist es ja gemacht. Evangelisation kann man nicht delegieren, um sie loszuwerden. Evangelisation braucht jeden und wir tun gut daran, unseren gesamten Dienst so zu verstehen und so auszurichten, dass er Evangelisation wird. Hier unten steht dieser berühmte Vers aus 2. Korinther 5, Vers 20, kann sich ja nicht jeder lesen, weil er zu tief sitzt da unten. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Jesus hatte gesagt, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Das ist eigentlich unglaublich. Wir kennen den schon längst, aber richtig auf der Zunge zergehen lassen, haben wir uns den länger auch nicht, den Vers. Oder schon vorher, wer euch hört, hört mich. Wer euch hört, hört mich. Wer ein Kind Gottes ist, der ist auch sein Mitarbeiter und darf und soll sich auf den Weg machen. Ich trete leidenschaftlich für ein weites Verständnis von Evangelisation ein. Evangelisation ist eben nicht erst, wenn wir das Zelt aufbauen und oder die Turnhalle mieten oder Pro Christ übertragen. Wir brauchen das schon, deswegen habe ich ja auch als ersten Punkt gesagt, dass es toll ist und dass wir das brauchen. Aber darin darf es sich nicht erschöpfen. Wir brauchen auch die ständige Evangelisation, ohne die unser Leben als Christen und als Gemeinde stirbt. Die Konfi-Freizeit ist Evangelisation. Ich denke, das Konsens ist überhaupt die Freizeitarbeit. Aber man kann es noch viel weiter fassen. Ich hatte ja vorhin gesagt, Strukturen, also Evangelisation fördern, erkennen, fördern, ausbauen. Ja, die evangelistischen Potenziale. Und ich finde, eigentlich müsste jeder CVM-Vorstand oder Mitarbeiterkreis so ein Wochenende mal machen für sich, wo sie sagt, wo sind eigentlich bei uns im Jahr die evangelistischen Potenziale? Wo kann eigentlich ein Mensch zum Glauben kommen? Und wie können wir das fördern? Und wie können wir das ausbauen? Und können wir vielleicht auch Dinge, wo überhaupt kein Mensch zum Glauben kommen kann, weil es auch überhaupt nicht gewollt ist, nur ganz leicht verändern, dass da doch was drin ist. Also ein Beispiel, Jungenschaft. Ich glaube, dass eine Jungenschaft, weiß nicht, ob sowas gibt hier noch und ob hier vor allen Dingen auch Leute sind, die Jungenschaft machen oder so. Die Jungenschaft, das ist natürlich auch Spielspaß, Spannung. Und muss es sein, als erstes sozusagen, wenn da dann der 13- bis 15-Jährige oder 12- bis 15-Jährige oder wie auch immer Jungs zusammen sind. Aber eine Jungenschaft kann zur Evangelisation werden, wenn der Leiter in seiner Absicht, wenn er sagt, ich mache das damit, weil ich mir wünsche, weil ich dafür bete, dass diese Jungs eine Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Ich glaube, dass wenn diese Absicht drin ist, wird nicht alles anders werden in dieser Jungenschaft, aber es wird sich doch ein bisschen was verschieben. Das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt länger predigt oder jede Woche zur Bekehrung aufruft. Aber das, wenn das sein Herz bestimmt, ich mache das, damit Menschen, weil ich hoffe und bete, dass Menschen zum Glauben kommen, dann wird diese Jungenschaft übers Jahr zu einer Evangelisation. Und ich glaube, dass wir uns die Jugendwoche sparen können, wenn wir nicht im Jahr das vorbereiten und wenn wir nicht im Jahr schon einen Blick für die Menschen haben und sie mit dem Evangelium in Berührung bringen, sonst ist das ein Fremdkörper, der reinkommen soll und alle Probleme lösen soll, die wir während des Jahres nicht angegangen sind. Ich glaube, ich darf diese Sache hineinnehmen. Jede Stunde in der Jungenschaft beinhaltet zumindest auch Evangelisation. Es würde unsere Jungenschaftsarbeit und Teenagerarbeit und Mädchenkreisarbeit und was auch immer verändern, wenn wir es so zu sehen lernen. Und das gilt im Grunde für alle Kreise und Gruppen, in denen wir mit Christen und Nichtchristen, mit alten Hasen und Suchenden und solchen, die noch gar nicht wissen, dass sie suchen, zusammen sind. Das wäre natürlich auch eine Frage, wo gibt es bei uns eigentlich Gruppen und Kreise, wo wir nur unter uns sind? Und wie viel Prozent macht das aus und ist das eigentlich sinnvoll? Ja, es gibt ja vielleicht auch hier im Westbund zumindest gibt es dieses Phänomen, des Bibelkreises, der seit 40 Jahren in unveränderter Zusammensetzung zusammen ist. Also es sind jetzt zwei gestorben. Also ich habe jetzt gerade, meine Eltern sind zum Beispiel in so einem Bibelkreis und beklagen sich immer, dass die Jüngeren nicht nachwachsen. Das könnte aber auch an ihnen liegen. Und da muss man nochmal, das kann man natürlich, also ich will den auch nicht wegnehmen. Und das kann man so machen. Aber ich finde, es wäre die Verantwortung eines TFLM zu gucken, wie viel Prozent unserer Arbeit ist denn sowas? Wir haben zwar den Monatsanzeiger voll, aber wo haben wir denn die Begegnungsflächen mit außen? Wo kommt denn neu? Wo kommt denn wann ein Neuer dazu? Und was könnte das denn erleichtern? Und wie kann man das denn initiieren? Dafür muss man vor allem erstmal fragen, will man das überhaupt? Das hatte eine kleine Anekdote noch, ich hoffe, da habe ich die Zeit noch für. Ich war ganz neu als TFLM-Sekretär, direkt nach der Ausbildung, nach dem Joanneum, und bin 2 Tage nach der Einsegnung auf Freizeit gefahren. Und da hatte ich nicht vorbereiten müssen und so, ich war bei meiner neuen Stelle, bin ich mitgefahren. Und da hatte ein Kollege mal was Neues gewagt und hat sich mit einem anderen TFLM, also TFLM Essen, mit dem TFLM Bonn zusammengetan und eine große Zeltfreizeit nach Korsika gemacht. Der Kollege war auch neu und hat gesagt, wir müssen hier was Neues wagen. Und das war im Stadtjugendring ausgeschrieben, Korsika, Zeltfreizeit, 600 D-Mark, 200 Wochen oder weiß ich nicht was und so. Und da haben sich halbe Schulklassen drauf angemeldet. Ja, also es waren 60 Leute, glaube ich, die da mitgefahren waren. Und es war richtig, richtig voll. Und die Leute hatten alle mit TFLM und Kirche nichts am Hut. Aber waren 10 motivierte Mitarbeiter dabei und so. Und einer dieser Mitarbeiter, das war so ein etwas schlichterer Junge, der im TFLM so wirklich Jesus meinte und wollte und liebte, aber eigentlich hier nur seine Anbindung hatte und hier nur Akzeptanz fand. Und mit dem kam ich ins Gespräch und ich sagte zu ihm, Michael, wie gefällst du denn hier? Und sagt er, ja, das sind so viele neue Leute. Das ist irgendwie schwierig. Früher sind wir immer mit 2 VW-Bussen nach Schweden gefahren. Da kannte ich jeden. Das war schön. Und da habe ich gesagt, ja Michael, aber wir machen doch eigentlich TFLM, um neue Leute zu erreichen und nicht um immer mit denselben 12 Leuten nach Schweden zu fahren. Natürlich ist das schön, man kann irgendwann 10-Jähriges feiern und sagen, 10. Jahr sind wir zusammen in Schweden oder so, aber dafür machen wir doch nicht TFLM-Arbeit. Sondern wir wollen doch unsere Freizeiten so konzipieren, dass sie denen Spaß machen, die noch überhaupt nichts vom TFLM wissen. Und dass das für die attraktiv ist, dahin zu fahren. Und dass wir an die rankommen können und dass wir sie im Leben teilen, dann auch mit Christus in Berührung bringen. Es ist ein neuer Jugendkreis damals da entstanden und aus diesen Schulklassen. Und es war wirklich eine gewisse Hinsicht eine Epochenwende für ein TFLM Essen. Ist danach auch nicht alles glänzend weitergelaufen, aber da hat mal einer gewagt und hat gesagt, wir müssen mal gucken, wo sind eigentlich die Berührungsfelder zu Außenstehenden? Ich habe keinen Sinn, eine Freizeit zu machen als Beschäftigungstherapie für Leute, die schon ewig dabei sind. Die können sich das zur Not alleine organisieren. Aber warum soll ich da mit 2 VW-Bussen immer nach Schweden fahren mit denselben 12 Leuten? Evangelistischen Alltag im CVDM, wir brauchen ihn unterm Jahr. Genau. Neben der besonderen Evangelisation brauchen wir die ständige Evangelisation, ohne die unser Leben als Gemeinde verkümmert. Und dann kommt noch ein Stichwort Alltagsevangelisation. Wo habe ich den Ausdruck überhaupt her? Es gibt einen Theologieprofessor in Bonn, der hat ein Buch über Alltagsseelsorge geschrieben. Das ist jetzt nicht zum Kauf zu empfehlen, weil es sehr dick, sehr teuer und sehr schwierig zu verstehen ist, weil es so eine Habilitationsschrift ist, womit er seinen Professortitel sich geholt hat. Aber die Grundidee ist faszinierend. Und zwar sagt der Mann, die Seelsorge, wie sie gelehrt wurde an Universitäten in den letzten 30 Jahren, war ganz auf Psychiatrie und Psychotherapie abgestellt und war eigentlich fast ein eigenes Studium und klientenzentriert und 10 Gesprächsreihen und Ketten von Gesprächen und so weiter. Und sagte alles schön und gut, das braucht man sehr wahrscheinlich auch, solche Experten, hat aber nichts mit dem Leben der Gemeinde zu tun. Macht kein Pfarrer, sagt er, kein Pfarrer hat einen Klienten, der mit ihm sagt, Herr Pfarrer, ich muss mal mit Ihnen reden, und dann machen die aus, ja, jeden Montag von 17 bis 18 Uhr 10 Mal hintereinander oder so. Das ist wie ein Psychotherapeut. Das passiert, das kommt beim Pfarrer einfach gar nicht vor, das hat er nicht. Sondern was er aber jeden Tag hat, ist Alltagsseelsorge. Am Gartenzaun, auf dem Bürgersteig, beim Geburtstagsbesuch, wenn er die Zeit dafür hat und findet, am Telefon, beim Trauerfall, wo er sich auch nicht groß vorbereiten kann und jetzt zügig hingehen muss, im Krankenhaus, wenn ein Presbyter oder wer auch immer oder sonst ein Mitarbeiter im Krankenhaus ist und er nimmt sich Zeit hinzugehen. Es ist alles nicht verabredete, spontane Alltagsseelsorge. Und da sagt er, da müssen wir den Blick drauf legen. Und das müssen wir. Und da würde ich sagen, ja, genau. Und wie wir Alltagsseelsorge brauchen, brauchen wir auch Alltagsevangelisation. Ich glaube sogar, dass das eine ganz große Nähe zueinander hat. Ganz große Nähe zueinander hat. Wie ich überhaupt finde, dass Seelsorge und Evangelisation eine Nähe zueinander haben könnten, gerade unter den Bedingungen der Postmoderne, wo es gar nicht mehr nur darum geht, Fakten zu vermitteln oder jemanden anzupredigen, sondern mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Vier-Augen-Evangelisation. Wie der Philippus das machte, als er beim Kämmerer aus Äthiopien auf den Kutschbock gestiegen ist und gefragt hat, verstehst du auch, was du da liest? Und dann legt er ihm die Schrift auf Christus aus. Und er hat bestimmt ein paar Mal zurückgefragt. Und Vier-Augen-Evangelisation ist die wichtigste Evangelisation überhaupt. Ein kleiner Blick in die Kirchengeschichte. Damit sind wir bei diesem Schlusspunkt, Alltagsevangelisation des Einzelnen. Wenn man sich die erste Christenheit anschaut, dann fällt auf, dass sich der christliche Glaube wie ein Lauffeuer durch die Lande bewegt hat. Als Paulus irgendwann in den 50er Jahren, also vielleicht mal 20, 25 Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, seinen Römerbrief schreibt, da gab es in Rom schon eine große strukturierte Gemeinde mit verschiedenen Hauskirchen. Paulus hatte die Gemeinde nicht gegründet, Petrus auch nicht, wir wissen nicht, wer das war. Und so ging es an vielen Orten. Es war wohl so, dass einer es dem anderen erzählte. Es gab keinen Missionsplan, es gab keine Strategie und keine Koordination. Aber wer zum Glauben gekommen war, der brachte seinen Glauben jetzt überall mit hin, wo er oder sie hinging. Man kann sagen, der Laie war der Evangelist des ersten Jahrhunderts. Jesus hatte ja gesagt, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch, und wer euch hört, hört mich. Und Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und ganz offenkundig hat diese Missionsmethode, die gar keine Methode ist, ausgezeichnet funktioniert. Wenn man das, die Artikel nachliest in den großen theologischen Lexika über Missionen, das musste ich damals für meine Arbeit an der Uni machen, und dann, wenn man das liest, dann merkt man, wie die Autoren staunen und sagen, ja, wir wissen nicht, wie das geklappt hat. Es gab keine Methode, es gab keinen Koordinator, es gab kein volksmissionarisches Amt, es gab kein missionarisches Werk, es gab keinen Generalsekretär, es gab keine Verwaltung oder so. Das ist einfach von selbst gelaufen, das Evangelium. Wer zum Glauben kam, der nahm es mit zu seinem Nachbarn. Und wer auf Reisen ging, der nahm es mit dahin, wohin er reiste. Und wer geschäftlich unterwegs war, der erzählte es seinem Geschäftspartner. Und Leute kamen zum Glauben und gründeten Hauskreise und Hausgemeinden. Und das Ganze ging schneller, als Paulus reisen konnte, teilweise. Also zumindest nach Rom rüber. In Griechenland hatte er ja noch die Anfänge gemacht in den Gemeinden, aber dann ging das im Schneeballeffekt. In wenigen Jahren ist die ganze damalige zivilisierte Welt rund um das Mittelmeer erreicht. Kaum ein Ort, an dem es nicht eine Gemeinde gibt. Der Anteil der Christen im Römischen Reich übersteigt bald 10, dann 20% der Bevölkerung. Handwerker, Marktfrauen, Seeleute, Handelsreisende, jeder auf seine Weise breiten das Evangelium aus. Und was sich im ersten Jahrhundert zeigen lässt, hat im Grunde immer Gültigkeit. Auch wenn man es in den letzten 50 Jahren, als die Kirche relativ viel Geld hatte, das ist ja jetzt vorbei, aber als das noch so war, da hat man das ein bisschen aus dem Blick verloren. Da hat man immer noch eine neue Stelle und noch eine neue Stelle und noch eine neue Stelle geschaffen und hat den Laien immer wieder ein bisschen mehr an den Rand gedrückt. Früher hatte man es auch vergessen, trotz Luthers allgemeinem Christentum, allgemeines Priestertum aller Gläubigen, weil man so hierarchisch, amtsmäßig dachte. Und da durfte halt nur der Pfarrer predigen. Und der Laie durfte eben nicht predigen. Da hatte der Pietismus Spener ganz große Probleme mit, dass er sozusagen den Leuten selbst die Bibel in die Hand gab und dass die die auslegen durften, ohne das studiert zu haben. Und im 19. Jahrhundert, das ist ja die Tradition, aus der wir kommen, die CVM sind gegründet worden und die Gemeinschaftsbewegung auch, damit Laien in einer von Pfarrern dominierten Kirche selbst zu Wort kommen dürfen, damit Laien predigen dürfen. Und mir ist das ein ganz großes Anliegen. Ich bilde zwar Hauptamtliche aus und ich glaube auch, wir brauchen gute, gut ausgebildete Hauptamtliche, aber mir ist es wichtig, dass die Ehrenamtlichen verkündigen. Das kann man nicht, wir dürfen ja nicht zu einer zweiten Kirche werden, wo dann der Pfarrer alles macht. Sondern es gibt überhaupt keinen Grund, warum bei einem Jugendgottesdienst nicht Ehrenamtliche predigen sollen und auch bei einem Erwachsenengottesdienst. Das ist das eigentliche, die Mündigkeit der Gemeinde, die Predigtkompetenz der Ehrenamtlichen zu fördern. Das war ein ganz großes Anliegen der CVM-Gründung sozusagen. Wir sollten es nicht aus dem Blick verlieren. Deshalb machen wir auch heute CVM-Arbeit. Und ich hoffe, dass Sie auch hier in Baden Ihren Dienst so verstehen. Die CVM sind eine evangelistische Bewegung oder sie sind keine CVM. Es geht nicht in erster Linie um Geselligkeit und Freizeitvergnügen und Vereinstraditionen, sondern in erster Linie besteht der ganze Sinn der CVM darin, Menschen zu einer ganzheitlichen Beziehung zu Jesus Christus einzuladen. Dafür sind sie gegründet worden, das sagt die Pariser Basis aus. Man kann es immer schön an den Gemeinschaftsverbänden sagen. Die Gemeinschaftsverbände, Gnadauer Gemeinschaftsverband, die haben so zwei Punkte. Die sagen Gemeinschaftspflege und Evangelisation. Und manchmal hat man das Gefühl, 98% Gemeinschaftspflege, 2% Evangelisation, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, ist auch nicht bei jedem so dort. Aber es geht gar nicht um Prozente, sondern es geht darum, dass die Gemeinschaftspflege zur Evangelisation befähigen soll und die Evangelisation wieder zur Gemeinschaftspflege zurückkoppelt, die dann wieder zur Evangelisation befähigt. So wie man in der Mission gesagt hat, das Abendmahl ist Speise für Missionare. Das sind nicht zwei Güter, sondern zwei Seiten einer Medaille. Und in dem Moment, wo plötzlich diese eine Seite nur noch dominiert und die andere wegfällt, hat man die ganze Sache nicht verstanden. Und das sind CVM nichts anderes. Was wir sozusagen an Innerem machen, dient der Stärkung für das, was wir nach außen machen. Wenn wir aber nur nach innen machen, wofür werden wir dann eigentlich gestärkt? Was ist dann eigentlich der Ziel? Von daher ist mir das so wichtig, dass sozusagen Alltagsevangelisation auch des CVM, dass man guckt, wo sind die evangelistischen Potenziale, die wir haben könnten und die wir mal wieder wachkitzeln müssen. Vielleicht sind sie ja alle da, vielleicht leben sie das ja alle, dann ist es ja gut. Jetzt sind wir beim Laien. Die Würde des Christen ist sein Dienst, hat man vielleicht früher mal gesagt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lassen Sie sich diesen Vers nochmal auf der Zunge zergehen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das alte Bild, das dahinter steht, ist natürlich ganz simpel und vertraut und genial eigentlich. Ein Botschafter hat Macht und Einfluss. Der Botschafter von Burkina Faso oder von Simbabwe, wo Sie gestern waren, der hat relativ wenig Macht und Einfluss. Der Botschafter von China oder den USA schon mehr. Wie groß muss da eigentlich unsere Bedeutung sein, wenn wir Botschafter des auferstandenen Christus sind, des lebendigen Gottes sind? Wenn man das mal nur, also und von dem Würdeaspekt, das ist in erster Linie ist das keine Belastung, sondern in erster Linie ist das mal Würde. Wir sind Botschafter Christi, Botschafter an Christi Stadt. Und das Bild vom Botschafter passt auch ganz hervorragend, denn ein Botschafter, der entweder seine Kompetenzen übertritt oder seinen Job nicht tut, der bekommt Probleme. Es gab ja mal vor einigen Jahren einen Schweizer Botschafter in Berlin, der dann immer mit seiner Frau in der Bildzeitung abgedruckt war. Irgendwann haben die Schweizer ihn einfach abberufen, war die Sache vorbei. Weil ein Botschafter ist nicht aus sich toll, sondern nur, weil er etwas repräsentiert. Der Botschafter ist nicht der Star, Das war das Missverständnis von diesem Schweizer Botschafter oder seiner Frau. Der Botschafter ist gar nicht der Star, sondern er ist der, der durchlässig ist für den, der ihn gesandt hat, den er vertritt, für den er spricht, auf den er hinweist. Er nimmt, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Frankreich oder wo auch immer, der nimmt die deutschen Interessen dort wahr, der vertritt Deutschland da und macht sozusagen, lässt dort die deutsche Stimme laut werden. So wie ein Botschafter an Christi statt das Interesse Christi laut werden lässt und ihn bekannt macht und für ihn wirbt, da wo er als Botschafter tätig ist. Wenn ein Mensch in den diplomatischen Dienst eintritt, dann wird er nicht sofort Botschafter bei den Vereinten Nationen und auch nicht sofort Botschafter in Washington, sondern erstmal muss er ein Studium machen und dann geht er nochmal auf so eine diplomatische Akademie da in Berlin und dann irgendwann kriegt er dann seinen Einsatzbefehl. Ich habe das gerade beim Christiwill, weil ich war für die Seminare zuständig und Workshops beim Christiwill und wir wollten jemanden für politische Verantwortung und da hatten wir jemanden, der sich auf den diplomatischen Dienst vorbereitete als Christ. Und die hatte auch zugesagt, das zu machen. Und dann rief sie an, 3 Monate vorher, ich habe gerade Mitteilung bekommen, dass ich am 1. Mai ausreisen muss. Und Christoph lief über den 1. Mai. Ich weiß noch nicht, wohin. Das sagt man mir 2 Wochen vorher. So ist das, wenn man neu in den diplomatischen Dienst eintritt. Man fängt auch nicht als Botschafter an, sondern als zweiter Assistent vom Kulturattaché oder was weiß ich, je nachdem, wie groß die Botschaft ist. Man arbeitet sich rein. Und ich glaube, dass das im Reich Gottes auch so ist. Ich muss nicht sofort mein ganzes Dorf oder meine ganze Schulklasse oder meinen ganzen Betrieb evangelisieren und missionieren, sondern ich soll gucken, wo meiner Kraft und meinen Gaben gemäß will Jesus mich denn einsetzen als Botschafter für ihn. Nur wenn ich sage, ich will überhaupt nicht Botschafter für Christus sein, dann habe ich sozusagen meinen Auftrag verweigert. Es kommt darauf an, Gott will uns nicht überfordern, sondern in Aufgaben hineinwachsen lassen. Aber dafür bleibt es eben doch auch erforderlich, dass wir diese Gaben einüben und ausprobieren. Es ist ganz furchtbar, finde ich persönlich, ganz, ganz furchtbar, wenn man zwischen Christen und Mitarbeitern unterscheidet. Das kann das Neue Testament gar nicht. Ist mir beim CVM manchmal passiert, dass man sagt, wir haben hier 30, 40 Christen und 5 davon sind Mitarbeiter und die anderen nicht. Das Neue Testament kann das überhaupt gar nicht unterscheiden. Das Neue Testament kennt nur Jünger Jesu oder nicht Jünger Jesu. Und wer mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder er soll es sein lassen. Aber er kann nicht sagen, naja, ich möchte an dich glauben, aber will dir nicht nachfolgen. Das ist dem Neuen Testament der Gedanke so dermaßen fremd, den wir irgendwie in der Kirche vielleicht noch stärker, aber manchmal vielleicht auch im CVDM, da praktizieren, dass wir dann nochmal trennen, wer Mitarbeiter ist und wer Christ ist. Wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir auch seine Diener, Mitarbeiter, Botschafter. Deshalb ist es für uns im CVDM auch so wichtig, dass wir junge Christen sofort nach ihren Gaben fördern und einsetzen. Bitte nicht nur einsetzen, sondern auch fördern. Nicht einfach nur sagen, du machst jetzt die Jungschar, sondern darin anleiten, begleiten, fördern, wachsen lassen. Also als ich 16 war und erzählt habe, dass ich bei einer Freizeit der SMD zum Glauben gekommen war, ich glaube, das ist für mich auch wichtig, dass ich nicht beim CVDM, sonst wäre alles irgendwie so CVDM-mäßig, und dann bei der SMD zum Glauben gekommen war und dann zurückkam, dann sagte da war ich einer, ja prima, dann machst du jetzt hier die Jungschar. Und ich habe da keine Schulung gehabt und nichts und war nur noch in anderen 16-Jährigen, den sie auch ausgegraben hatten, den ich aber noch gar nicht kannte. Dann haben wir das zusammen mehr schlecht als recht gemacht, irgendwie 2-3 Jahre lang. Und aufgefangen, ich wollte schon alle Brocken hinschmeißen, aufgefangen hat uns dann der Vereinsvorsitzende, der nämlich irgendwie, das, ob der das geahnt hat, oder wir haben uns nicht beschwert, ob er das geahnt hat oder gewusst hat, der hat 8 oder 10 Leute waren wir, die waren alle so, einige in der Lehre, einige noch auf der Schule, 16, 17, 18, die hat er sonntags abends zu sich eingeladen. Und eine Stunde über Gott und die Welt und das Leben und die Eltern und die Schule und den Glauben. Eine Art Teenie-Mitarbeiterhauskreis sozusagen initiiert. Und das hat mich aufgefangen, damals wieder an dieser Stelle doch auch weitermachen zu können und durchzuhalten. Weil da einer war, der mir in die Augen guckte, der mich ernst nahm und der sich dafür interessierte, wie es mir ging. Und wenn da einer war, der sich dafür interessierte, wie es mir ging, dann konnte ich auch wieder diese nervige Jungschar machen, wo wirklich ein paar sehr, sehr nervige Jungs drin waren und die, ob die auch ADHS hatten oder was auch immer, das kannte man ja damals noch nicht, den Begriff. Auf jeden Fall hat uns niemand erzählt, wie man damit umgeht, was man denn macht mit motorisch unruhigen Kindern in diesen Situationen oder so. Nicht nur einsetzen, sondern auch fördern und begleiten. Beides ist wichtig. Aber nicht, wenn die Leute zum Glauben gekommen sind, sagen, ja toll, und jetzt kannst du hier weiter die nächsten 10 Jahre immer nur zuhören. Das macht keiner. Dann sind die irgendwann weg. Wenn die nicht ein Betätigungsfeld kriegen, das gehört zu unserer Würde. Das ist nicht eine Last, sondern das ist eine Auszeichnung, dass wir das dürfen, dass mir was zugetraut wird. Und ich finde es auch wichtig, das ist auch eine Anfrage an die Älteren, wir wollen niemanden verdrängen, aber wann werden auch Verantwortungen abgegeben an Jüngere? Ich glaube, dass das auch manchmal ein Problem ist. Manchmal ist es ein Problem, dass man überhaupt keine Jüngere findet, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das kenne ich schon auch, das Problem. Aber das Weigelhaus in Essen, das habe ich ja so ein bisschen mitgesehen, weil wir ja Nachbarn waren in Essen, das hatte damals schon eine andere Struktur. Aber früher war die Struktur immer so, wenn man 18 war, musste man gehen. Die haben reine Teenagerarbeit gemacht, mit 18 musste man gehen. Wenn man Mitarbeiter war, durfte man bis 21 bleiben und dann musste man gehen. In der Kirchengemeinde, CVDM, Freikirche, etc., dann war vorbei. Ganz brutal, hatte aber die Folge, dass alle 2 Jahre ein neuer 19-Jähriger die Gesamtkoordination übernahm. Und hat immer super geklappt. Den nannten die Innenminister. Wir hatten einen Außenminister, der im Kreisverband und sonst irgendwie und die Connections da machte, und einen Innenminister, der machte die ganze Koordination einer Jugendarbeit mit mehreren 100 Jugendlichen. Der Passani hat gepredigt. Der hat da nicht viel gemacht. Das macht alles in eigenem Verband. 18- und 19-Jährige. Das sind ja volljährige Menschen. Die können heiraten und Kinder zeugen und so. Warum sollten die nicht ein CVDM leiten können mit 18 oder 19? Wo ist das Problem? Wenn man es ihnen nur zutraut, wenn man es ihnen nur zutraut und wenn Menschen im Hintergrund sind, die sie fragen können, wenn sie nicht klarkommen. Ja, aber bei uns muss man immer erst 30 sein, bis man irgendwas leiten darf oder so. Das ist ja ist doch Unsinn eigentlich. Das hat mich damals sehr fasziniert, dass die so konsequent, und dann wurden die mit 21, gab es ein großes Fest und dann wurden die verabschiedet und dann konnten die sagen, tschüss, jetzt der nächste 19-Jährige, der das macht, 2 Jahre lang. Ja, warum nicht? Wo ist das Problem? Fördern und fordern, das ist Würde, dass wir das dürfen. Es muss auch nicht einer 30 Jahre lang machen. Ja, das war auch gedürft, 2 Jahre. 2 Jahre Full Power, manche haben ihr Studium zurückgestellt und gesagt, okay, ich mache erst mal 1, 2, sie haben wirklich richtig fast wie Hauptamtliche gearbeitet in den 2 Jahren. Diese beiden, ja, Innenminister und Außenminister, Weigler. Kann man sich ja nicht übertragen auf jede Struktur, aber die Grundidee dahinter finde ich sehr bedenkenswert, Leuten Verantwortung zuzutragen. Okay, wir machen wir weiter. Genau. Nein, ich mache einen kleinen Sprung deswegen jetzt. Ich merke, wir sind genau. Alltagsevangelisation wagen und leben. Ich habe das ja schon gesagt mit der Alltagsseelsorge, und ich glaube, dass wir das übertragen können auf unsere Praxis. Und ich glaube, dass das eine große Nähe hat zur Alltagsevangelisation, die ja ein Grundbestand des Lebens der Gemeinde und des CVDM ausmacht. Und dazugehört. Oder vielleicht müssen wir sagen, gehörte. Ich weiß nicht, wie stark wir das noch praktizieren. Menschen auf ihren Glauben oder ihren Unglauben anzusprechen. Wir hatten einen Studierenden im Johanneum, der vor ein paar Jahren, der hat erzählt, wir haben dann so Vorstellungsabend, wenn die neu sind, wo die so erzählen, was sie geistig geprägt hat. Und er sagte, zum Glauben gekommen ist er wegen seines Friseurs. Weil der Friseur ihn gefragt hat, Matthias, hast du dich schon bekehrt? Und ich habe gedacht, ja, furchtbar, also viel zu platt und so geht es ja nicht. Aber jetzt muss man den Hintergrund wissen. Jetzt muss man den Hintergrund wissen. Dieser Matthias, der war nicht zum ersten Mal bei dem Friseur. Er wohnte auch auf dem Dorf. Dieser Friseur hat ihm sehr wahrscheinlich die Haare geschnitten, seit er in die Grundschule kam und sich von der Mama die Haare nicht mehr schneiden lassen wollte oder was auch immer, seit vielen Jahren. Dieser Friseur kannte auch die Eltern und ging vielleicht in dieselbe Gemeinde wie die Eltern und wusste auch, dass der Matthias immer zwischen Fußballverein und CVM so hin und her pendelt und sich nicht so richtig entscheiden kann, wo er denn nur eigentlich seinen Schwerpunkt hinlegen will und was er denn nur eigentlich mit seinem Leben machen will. Und die waren per Du. Die kannten sich. Und dann hat er irgendwann gemerkt, jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich den Matthias einfach mal fragen. Es lässt mich nicht los, ich kann so nicht weiter. Ich muss den Matthias einfach fragen, Matthias, wie lange willst du da eigentlich rumeiern? Hast du eigentlich die Sache mit Jesus schon klar gemacht oder nicht? Und das ist für diesen Matthias in dem Moment genau der Zeitpunkt gewesen, wo er darauf gewechselt hat und gesagt hat, Mensch, ja, warum fragt mich das eigentlich keiner, was ich hier so mache? Warum lässt mich jeder irgendwie rumeiern und keiner sagt mir, Junge, so wirst du nicht glücklich, wenn du immer so ein bisschen hinkst auf beiden Seiten, wie Elia vielleicht sagen würde. Und ich glaube, es geht mir nicht darum, mit dieser Alltagsevangelisation, dass wir hier, wie unsere vier Freunde vorhin im Anspiel, mit der Klampfe durch die Stadt ziehen. Das kann man auch machen. Das nennt man missionarische Straßeneinsätze. Wenn die gut vorbereitet sind, ist das eine gute Sache. Es ist aber was völlig anderes als Alltagsevangelisation. Es ist was völlig anderes. Und vor allen Dingen in gewisser Hinsicht könnte man sogar sagen, das ist leichter. Weil da muss ich ja von mir und meiner Existenz nicht zeigen. Viele gehen auch für eine missionarische Straßeneinsätze dahin, wo sich niemand kennt. Und ich habe das manchmal so, wenn ich in Urlaub fahre, dann auf Föhr von der Fähre komme, dann steht da irgendjemand und verteilt irgendwelche Traktate. Das kann man ja machen und Gott hat viele Möglichkeiten, Leute zum Glauben zu führen. Aber das ist eigentlich unterm Strich gar nicht sinnvoll. Sondern sinnvoll ist, wenn wir nochmal an dieses Muster der Kirchengeschichte denken, dass ich mit den Menschen evangelistisch rede, mit die ich kenne. Mit meinen Nachbarn, meinen Kollegen, meinen Leuten, die in der Straße, im Dorf, im Verein, irgendwo. Also Menschen, mit denen ich per Du bin. Die soll ich eigentlich evangelisieren. Oder denen kann ich ein Zeuge sein. Das sollen weg. Das ist eigentlich doch viel organischer, viel naheliegender. Da sozusagen ranzugehen. Menschen sehen, wie dieser Friseur den Matthias gesehen hat. Menschen sehen, Beziehungen aufbauen, Nähe wagen, auch zu denen, die am Rand stehen. Und dann über Jesus reden, den Glauben zusprechen und herausfordern, die Menschen ihren Weg nicht allein gehen lassen. Also beim Grillfest nicht nur über Fußball zu sprechen oder sonst wie. Wir haben bei uns in der Straße immer ein Straßenfest einmal im Jahr. Da kommen eigentlich alle, 60, 70 Leute, also eine kleine Sackgasse nur. Und dann machen wir die sozusagen dicht und stellen da Biertische. Und da kann man natürlich über Politik sprechen. Das war da nach der Kommunalwahl bei uns, kurz vor der Bundestagswahl. Und man kann über alles Mögliche sprechen. Man kann aber auch unproblematisch irgendwann mit den Leuten über den Glauben und über Gott und über die Welt und über Jesus und über die Kirche kann man auch. Wagen wir nur oft nicht, weil wir sagen, ach, das ist peinlich und Religion ist Privatsache und wir wollen uns ja nicht einmischen und so. Aber dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass es nicht weitergeht. Behutsam, feinfühlig, nicht mit dem Holzhammer. Die Amerikaner hatten so eine Kontaktarbeit, die die Württemberger versucht haben aufzunehmen. Da war das Thema Winning the Right to be Heard. Das Recht gewinnen, gehört zu werden. Und meine Frau kann das besser als ich. Also ich bin sehr wahrscheinlich doch eher der Lehrer als der Evangelist. Sie ist viel stärker die Evangelistin. Die befreundet sich mit allen möglichen anderen Frauen über die Schule, über den Kindergarten, über die Nachbarschaft und so weiter. Und irgendwann kommen die zu ihr und reden mit ihr. Die kommen dann zu ihr und reden mit ihr über die schwierigsten Dinge ihres Lebens und woran sie scheitern und wovor sie Angst haben. Und Elisabeth, meine Frau, so behutsam versucht sie, den Glauben ins Gespräch zu bringen und zu beten, vielleicht, wenn es dann reif ist, irgendwann oder so. Alltagsevangelisation, keine Veranstaltung, ohne jede Veranstaltung, braucht man überhaupt keine Vorbereitung für. Man braucht einen Blick für Menschen, Beziehungsfähigkeit, Kontakte aufbauen und meinen Glauben nicht verschweigen. Das ist Alltagsevangelisation. Und das ist nochmal an dieses Dreieck vom Anfang gedacht, die Grundlage, wenn die im Blick ist, dann können wir darüber nachdenken, was ist die Evangelisation in unserem ZVM im Jahr. Und wenn das geklärt ist, dann können wir auch Prochrist machen. Dann hängt Prochrist auch nicht in der Luft, sondern ist dann organisch eingebunden. Man darf auch Prochrist machen, wenn das andere noch nicht hundertprozentig geordnet ist. Also Gott macht ja Wunder und so. Aber eigentlich will es so aufgebaut sein, das Ganze. Genau, Konvivenz hat man das genannt in der Missionswissenschaft, das Leben teilen. Auch ein Begriff aus der Missionswissenschaft, das heißt, wenn ich im Slum missioniere, sollte ich eigentlich im Slum wohnen. Das schaffen die meisten Missionare nicht. Ich will ihnen da auch überhaupt keinen Grund an Stab über irgendjemanden zu brechen, der im klimatisierten Haus im Vorort wohnt, mit Wachtposten vor der Tür, was man in Kenia und in vielen anderen Ländern oft muss als Weißer. Aber es ist auch kein Wunder, dass die Missionsorden, nicht nur Mutter Teresa, sondern auch andere Missionsorden, die mit ihren Schwestern und Brüdern, mit den Mönchen in den Slum ziehen, dort oft viel, viel mehr erreichen, als der mit dem Land Rover zweimal die Woche hinfährt. Die Idee heißt das Leben teilen. Und Michael Herbst erzählte, in Greifswald, nördlich von Greifswald, ich glaube sogar auf Rügen, ist so eine riesen Beton-Silo-Wohnstätte. Da gibt es keine Kirche, keine Gemeinde, gar nichts. Und da sind 5 Christen in 2 Wohnungen eingezogen, ein Ehepaar und eine WG. Und die versuchen, christliches Leben über Nachbarschaftskontakte, Nachbarschaftshilfe dort hineinzupflanzen, sozusagen. Gemeindegründung über Alltagsevangelisation. Nur einer alten Frau mal die Tasche in den 5. Stock hochzutragen, weil der Aufzug kaputt ist, und zu sagen, sind Sie neu hier? Ja, junge Leute, die haben wir ja gar nicht sonst. Und dann ins Gespräch zu kommen, warum man da ist und was man tut. Und dass man auch sonntags einen Abendgottesdienst feiert und dass sie herzlich eingeladen ist oder so. Alltagsevangelisation. Menschen, aber man muss Beziehungen aufbauen wollen. Wer nicht gerne Beziehungen zu Menschen aufbaut, aber deswegen die Kennzeichen der Evangelisten, das sind halt kommunikative Menschen, die eine Leidenschaft haben. Es ist nicht jeder, aber es sind viele, die das können. Haben Sie Mut dazu. Ich höre euch auf.